Ja, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Ja, es ist ein schöner Tag, ich hoffe, euch geht's gut. Ich muss euch sagen, ich stehe etwas ausgelaugt vor euch. Ich hatte eine harte Woche hinter mir und gestern Nacht hatte ich ein Telefonat bis nachts und hatte 2,5 Stunden Seelsorge und es war wirklich heftig. Vielleicht später mehr dazu. Ja, ich habe euch, wie ihr mich kennt, ich habe euch einen Schauspieler mitgebracht und ich erinnere mich auch, euch diesen Schauspieler schon mal in einer Einleitung gebracht zu haben und auch schon den Film benutzt zu haben, aber es war schon länger her, deswegen dachte ich, ich kann das wieder bringen und wollte fragen, kennt vielleicht jemand den Namen dieses Schauspielers? Nur den Film ist bekannt anscheinend. Also das hier ist Tim Robbins und Tim Robbins spielt in einem Film und jetzt darf meine Mutter versuchen, wie heißt der Film? Nicht die Gefangenen, sondern die Verurteilten, genau. Ja, um was geht es in diesem Film? In diesem Film geht es darum, dass diese Person links, die Tim Robbins eben spielt, der kommt ins Gefängnis, eigentlich unschuldig, er hat gar nichts gemacht und wurde zu lebenslanger Haft verurteilt und muss also lebenslang sein Dasein ja, in diesem Gefängnis verbringen. Und wenn man diesen Film sieht, der Film schafft es leider erschreckend gut, die Boshaftigkeit und das Böse und den Dreck, der sich so in so einem Gefängnisalltag abspielt, wirklich gut darzustellen. Und was der Film aber auch überraschend gut schafft, ist, zwischendurch immer so Momente einzuspielen, wo eine Ästhetik und eine Schönheit durchklingt, wo man fasziniert ist davon, dass man solche eine Schönheit in so ein dunkles, dreckiges, in so eine dunkle, dreckige Umgebung bringen kann. Und vor allem beeindruckt mich das Ende des Films. So alle unter euch, die diesen Film noch nicht gesehen haben und gerne das Ende sehen würden, ohne dass ich es vorher verrate, die müssen sich jetzt die nächsten 15 Sekunden bitte die Ohren zuhalten, denn ich muss auf das Ende zurückgreifen. Deswegen, wenn ihr nicht gespoilert werden sollt, müsst ihr kurz weghören. Denn am Ende dieses Films schafft dieser Tim Robbins es tatsächlich, aus diesem Gefängnis zu entkommen. Er hat jahrelang einen Plan geschmiedet, wie er da rauskommt und er schafft es auf schlaue Art und Weise, aus diesem Gefängnis, aus dieser lebenslangen Haft zu entkommen. Und er schafft es, an diesen wunderschönen Ort zu kommen, von dem er immer geträumt hat, all die Jahre, in denen er in diesem Gefängnis festsaß. Und es ist einfach wunderschön, so dieses Gefühl am Ende zu sehen, wie befreit er jetzt ein völlig neues Leben anfangen kann. Wie dieses Schlechte hinter ihm ist, das, was ihn so bedrückt hat, was so böse auf ihn eingewirkt hat in diesem Gefängnis. Und er jetzt völlig befreit, ein völlig neues Leben anfangen kann. Ja, der Text, den wir uns heute angucken, da geht es inhaltlich eigentlich auch genau um diesen Sachverhalt. Da geht es darum, ein neues Leben anzufangen und wir, die wir Christus nachfolgen, wir erleben eigentlich genau das Gleiche. Ein neues Leben in Christus. Und die Textstelle, die wir uns dazu anschauen, das ist Epheser 1 bis 2, also die Verse 20 bis 2, Vers 10. Denn wenn ihr euch erinnern könnt, meine letzten zwei Predigten, da habe ich angefangen, mit euch den Epheserbrief so durchzunehmen. Und dem einen oder anderen ist vielleicht noch so im Hinterkopf, dass Paulus hier so eine Art und Weise zu schreiben hat, in der er sehr, sehr lange Sätze benutzt. Und diese langen Sätze, die werden uns auch heute wieder begegnen. Ja, das erste Mal haben wir uns da habe ich den Text, den Inhalt jetzt vergessen. Was haben wir da nochmal gemacht? Naja, wir müssen so durchkommen. Ja, wir lesen mal Epheser 1, die Verse 20 bis 23. Und da lesen wir eben auch wieder diesen langen, langen Satz. Gott hat seine Kraft wirksam werden lassen in Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen, hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, Macht und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. So. Ihr merkt, es ist wieder ein langer Satz Und ja, mir fällt es schwer, den Inhalt so sich zu greifen, weil ich habe schon den Anfang wieder vergessen gefühlt. Ja. Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, ich versuche euch nochmal das aufzuzählen, um was es hier geht und über was gesprochen wird. Denn über das, was gesprochen wird, das ist Christus. Und es wird hier viel über Christus gesagt. Ja, und ich finde, es macht auch Sinn, wenn wir über das Thema, das neue Leben in Christus nachzudenken, wenn wir darüber nachdenken wollen, ja, dann ergibt sich daraus auch, ja, es ist halt schlau, dann darüber nachzudenken, wer denn Christus ist und was Gott hier über ihn aussagt. Und hier, wie gesagt, wir lesen einiges, ich habe es nochmal aufgelistet. Erstens, Christus ist derjenige, der zur Rechten Gottes sitzt. Christus ist der, der herrschend über jede Gewalt, über jede Macht und Herrschaft ist. Christus ist der, der herrschend über jeden Namen ist. Christus ist der, der herrschend ist über diese Weltzeit und über die nächste Weltzeit. Und auch, dass alles ihm unterworfen ist und dass Christus auch das Oberhaupt der Gemeinde ist. Ja, also das ist dieser lange Satz, ein bisschen einfacher runtergebrochen. Man merkt, es werden viele, viele Dinge hier aufgezählt, ja, die über Christus ausgesagt werden. So, jetzt vielleicht mal die Frage an euch. Wie würdet ihr denn versuchen, das alles in einen Satz zu packen? Weil vor der Herausforderung stehe ich dann immer. Und ich frage mal euch zuerst, wie ihr das vielleicht in kurz formulieren würdet. Was wird hier über Christus gesagt? Was ist Jesus? Alles, ja. Herrscher, ja. Chef. Also so habe ich auch gedacht, ja. Aber ihr habt es schon gut getroffen. Das ist auch der erste Punkt, den ich euch mitgeben möchte. Jesus ist Herrscher über alles. Ja, also Jesus ist auch Chef, könnte man auch ein bisschen salopper formulieren. Aber was die Verse deutlich machen, ist, Jesus ist Herrscher über alles. Da ist nichts, über das er nicht die Kontrolle hätte. Jesus herrscht über alles. Ja, jetzt haben wir über Jesus geredet. Und dann ergibt sich so ein bisschen die Frage, ist ja alles schön und gut, dass Jesus das ist, aber was hat das mit mir zu tun? Was hat das mit meinem Dasein zu tun, dass Jesus der Herrscher ist und alles ja, unter Kontrolle hat? Ich finde es interessant, wenn wir einen Vers weiterlesen, und wir müssen nicht mal einen Vers weiterlesen nach Vers 23, sondern wir müssen nur zwei Worte weiterlesen, dann benutzt Paulus folgende zwei Worte, auch euch. Das heißt, wenn wir lesen, Gott hat Jesus zu Rechten gesetzt, in den Himmel geholt, ihn zum Herrscher über alles gemacht, ihm diese und jene Herrscheraufgabe übertragen, dann sagt Paulus auf einmal, so auch euch. Das bedeutet, wenn du Jesus nachfolgst, dann gehörst du dazu. Du gehörst dazu. Ein neues Leben in Christus bedeutet, du bist mit in die Position hineinversetzt worden, in der auch Christus von Gott eingesetzt wurde. Du bist in diese Position mit hineinversetzt. Ich habe zwei Verse für euch mal rausgesucht, die das auch noch mal so ein bisschen unterstreichen, diese Position, die wir haben dürfen durch Christus. Einmal 2. Timotheus 2, 11 bis 12. Das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Wenn wir ausharren, so werden wir auch mitherrschen. So, da merkt ihr, Jesus ist Herrscher über alles. Und hier steht ganz klar, wir dürfen mitherrschen. Anderer Vers in Lukas 10, Vers 20, auch da wird über unsere Position etwas ausgesagt und auch eine Aufforderung an uns, die ich gleich noch näher betrachten möchte. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Wenn du Jesus nachfolgst, dann ist dein Name im Himmel niedergeschrieben. Ja, das ist wie ein Klingelschild, das da oben angebracht ist. Ja, der Herr bereitet eine Wohnung für uns vor und dein Name ist an diesem Klingelschild. Und du wirst das eines Tages ja, miterleben, dass du da oben mit Gott zusammen in diese Position ja, das miterleben darfst. So, aber ich finde hier entscheidend diesen ersten Teil. Freut euch aber darüber, dass eure Namen da oben im Himmel geschrieben sind. Dass Jesus euch in diese Position mit hineinversetzt. Freut euch darüber. Das ist eine Aufforderung an uns. Ja, und ich weiß nicht, wie es euch so geht im Alltag, ob diese Freude jeden Tag in euch so hindurch schimmert, ob die nach außen deutlich wird, bei den Menschen um dich herum. Ich muss sagen, in dieser Woche zum Beispiel, ja, da fällt es mir richtig schwer. Ich habe eine harte Woche hinter mir. Und diese Freude, ich muss sagen, ich konnte sie nicht immer wirklich ja, ausleben, muss ich wirklich sagen. Ich glaube aber auch nicht, dass es, ja, dass es immer alles Sonnenschein sein muss, dass es immer strahlende Freude sein muss, die nach außen deutlich wird, sondern es gibt einen Weg, der uns hilft, trotzdem diese Freude so ein bisschen in den Alltag mit hineinzunehmen, auch wenn es mal schwere Tage oder schwere Wochen sind. Denn es gibt da so ein Wort, das auch mit Freude zusammenhängt, und das ist das Wort Vorfreude. Ja, also Vorfreude. Ich finde, das ist so ein Schlüsselwort für mich zumindest geworden in der Vorbereitung, das mir hilft, diese Freude auch wirklich versuchen, so gut ich kann, in meinem Alltag zu leben. Diese Vorfreude. Und das möchte ich euch so mitgeben. Jesus ist Herrscher über alles und lasst uns in Vorfreude auch darauf hinharren, dass wir eines Tages mit ihm herrschen werden. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht oder ein Vergleich von Spurgeon. Heute habe ich alles von Spurgeon übrigens. Der hat mal folgenden Vergleich gebracht. Und zwar, ihr seht hier ja, ein Triumphzug eines Cäsaren, der gerade in seine Stadt in Rom wahrscheinlich einzieht. Ja, also man kennt das ja vielleicht aus den Filmen, dass damals, wenn die Feldherren oder die Cäsaren siegreich aus ihren Schlachten unter kriegerischen Unternehmungen zurückgekehrt sind, dann wurde da so eine Art Triumphzug vollzogen. Die ganze Stadt feiert und bejubelt diesen König oder diesen Feldherrn, der zurückkommt in die Stadt, und man ja, tut die ganzen Sachen, die man erbeutet hat, so vor sich herlaufen lassen oder hinter sich herlaufen lassen, wie sie es wollten. Ja, und man sieht, das ist eine riesengroße Party und eine riesengroße Freude, dass dieser Feldherr so siegreich war. Aber wie das tatsächlich abgelaufen ist, und das ist den meisten von uns wahrscheinlich nicht bekannt, die tatsächliche Ankunft des Feldherren war weitaus unspektakulärer. Warum? Naja, der Feldherr ist eigentlich nach Hause gekommen und ist einfach zu sich erstmal in seine Behausung gegangen und hat erstmal 2 Wochen ganz normales Leben geführt. Ja, also der hat sich mit seinen Kollegen getroffen, mit seinen Freunden, hat ein ganz normales Alltagsleben geführt, 2 Wochen lang, und es war überhaupt nichts Vergleichbares hiermit. So, und woran liegt das? Ja, ganz einfach, das lag daran, dass man eine gewisse Vorbereitungszeit brauchte, bis man so ein Stadtfest überhaupt abhalten konnte. Man konnte nicht einfach heimkommen und dann sofort so einen Triumphzug abziehen, denn das hat einiges an Vorbereitungszeit gebraucht. Ja, also es kam gar nie sofort zu einem Triumphzug, sondern 2 Wochen war erstmal ganz normales Leben für den Feldherrn angesagt. So, aber was passiert in dieser Zeit? In dieser Zeit erkennen ja Leute diesen Feldherrn wieder und wussten, hey, er ist zurück. Und anscheinend, so wie es aussieht, hat er gewonnen. Und wenn wir wissen, dass er gewonnen hat, dann wissen wir, dass hier gleich in ein paar Tagen eine ziemlich große Feier stattfindet. Und was passiert? Es entwickelt sich eine Vorfreude, nicht nur beim Feldherrn selbst, sondern es entwickelt sich eine Vorfreude, die sich in der ganzen Stadt ausbreitet, weil sich sowas natürlich rumspricht. Und die ganze Stadt weiß, hey, es wird der Tag kommen, da werden wir es feiern, dass dieser Feldherr diesen Sieg errungen hat. Und ich finde, es ist genau diese Vorfreude, die es so ausdrückt und die so ansteckend ist, wie in diesem Vergleich, die wir auch in unserem Alltag leben sollen, die wir an unser Umgeld, an unser unsere Umgebung weitergeben sollen, dass wir eine Vorfreude haben, von der wir wissen, hey, eines Tages werden wir diese Feier miterleben. Ja, wir könnten auch sagen, weil wir mitherrschen, wir sind auch Feldherren. Auch wir dürfen mitherrschen, auch wir dürfen diesen Sieg mitfeiern und miterleben, wir dürfen mit auf diesem Wagen stehen und mit Christus den Sieg feiern. Ja? Und es ist eben genau diese Vorfreude, die dann so ansteckend ist und die sich dann auch zum Zeugnis für die Menschen um uns herum entwickelt. Jesus ist der Herrscher über alles und weil er uns darin teilhaben lässt, lasst uns in Vorfreude daraufhin harren, dass wir mit ihm herrschen werden. Ja, ich möchte mit euch ein paar Verse weitergehen. Wir schauen uns dazu Epheser 2, die Verse 1 bis 3 erst einmal an. Und da leitet es wieder ein mit diesen zwei Worten, die ich schon gebraucht habe. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihn führten auch wir alle einst unser Leben in Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns wie auch die anderen. Also ihr merkt, auch wieder hier ein sehr langer Satz. Und auch hier habe ich mir gedacht, wir versuchen ihn erstmal wieder etwas einfacher herunterzubrechen. Zunächst, um was geht es hier? Hier geht es darum, wo wir als Menschen eigentlich geistlich herkommen. Wo kommen wir eigentlich her? Und das listet Paulus jetzt hier wieder auf. Und hier so in drei Gedankenstrichen. Er sagt aus, hey, wir lebten nach dem Lauf dieser Welt. Wir lebten ein Leben nach den Begierden unseres Fleisches. Und wir waren von Natur aus Kinder des Zorns. Ja, also das einfach diesen Satz heruntergebrochen, das ist das, was Paulus hier sagt. So, und das macht deutlich, hey, wir Menschen kommen woher? Wir kommen so ziemlich aus dem Elend, geistlich gesehen. Wir kommen aus einem Elend, aus etwas, wo es böse ist, wo böse Gedanken herrschen und wo wir auch aufgrund dieser Boshaftigkeit von Natur aus Kinder des Zorns sind, weil Gott ein heiliger Gott ist. So, das Schöne ist, die Verse hören hier nicht auf, sondern es geht noch weiter. Ja. Und dazu die Verse 4 bis 7. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr rettet, und hat uns auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. So, wieder ein langer Satz. Und auch diesen langen Satz möchte ich auch noch mal etwas vereinfacht herunterbrechen. Um was ging es hier? Diese Verse haben gerade beschrieben, wie Gott an uns handelt und wo er uns jetzt hinbringt, was er mit uns macht. Ja, also wir waren gerade wo im Elend und was macht Gott jetzt? Er hat uns lebendig gemacht und mit auferweckt. Er hat uns in die himmlischen Regionen mitversetzt. Und er wird den Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweisen. So, also hier wieder in einfache runtergebrochen, das ist das alles, was Gott macht. Das heißt, in diesen Versen 1 bis 7 macht Gott was? Es wird uns aufgezeigt, wir kommen aus dem Elend. Und wo hieft er uns hin? Ja, in den Himmel, nach oben. Er versetzt uns in die himmlischen Regionen. Das heißt, aus dem Elend kommend, versetzt er uns nach hier oben. Und das ist auch der zweite Punkt, den ich euch mitgeben möchte. Gott bringt uns aus dem Elend in die Herrlichkeit. Wenn wir über das neue Leben in Christus nachdenken, ist das hier ein ganz, ganz zentraler Punkt. Gott bringt uns aus dem Elend in die Herrlichkeit. So, und jetzt habe ich wieder eine Frage an euch. Was, oder an uns, was löst das in uns aus? Dankbarkeit, ja. Ja, Vorfreude, da hat ja einer gut aufgepasst. Ja, Dankbarkeit auf jeden Fall, aber Richtungswechsel, ja, was hatte ich noch? Erstaunen, ja. Friede. Lobpreis, ja. So, ich habe ein Wort gesucht, das das alles irgendwie ja, zusammenfasst und habe eine Geschichte gefunden, wo ich fand, das finde ich macht es ziemlich gut deutlich. Und das hat hiermit zu tun. Und da seht ihr, das ist kein schöner Anblick. Ja, das ist ein Galgen, der zur Hinrichtung von Sträflingen gedacht ist. Und auch diese Geschichte erzählt Spurgeon, die er anscheinend auch so, also nicht an sich erlebt hat, sondern von jemandem miterlebt hat. Und zwar erzählt Spurgeon eine Geschichte von einem Verurteilten, der ja politisch gegen das Königshaus rebelliert hat. Und dieser Mann hat eben ja, den Namen des Königs zum einen beleidigt, aber auch politisch gegen die, ja, gegen die Herrschaft des Königs angekämpft. Und es kam der Tag, an dem er gefasst wurde, an dem er verurteilt wurde und an dem auch das Urteil, der Tod durch den Strick über ihn verkündet wurde. Und auch schon bei diesem Urteilsspruch lässt er deutlich werden, ja, er bereut, was er da getan hat. Er bereut es, was er da für Fehler gemacht hat, aber er weiß, okay, der sichere Tod, der steht mir jetzt bevor. Und er ist in der Todeszelle, verbringt seine Tage dort in der Todeszelle, ist natürlich innerlich komplett zerrüttet und kaputt. Er muss den Weg antreten zur Kutsche, die ihn zum Galgen fährt. Die Kutsche fährt ihn hin und innerlich fangen an, die Todesängste und Kämpfe in ihm hochzukommen. Und als er aussteigt, erblickt er diesen Galgen und sieht, das ist mein Todeswerkzeug. Ja, und voller Scham muss er nun dieses Podest besteigen. Alle Menschen schauen auf ihn. Er leidet heftig unter diesem Druck, den er da hat. Er kriegt gar nichts mehr richtig mit. Er sieht nur noch, wie sein Leben in ewig langen Sekunden an ihm vorbeizieht. Und er leidet unfassbar schlimm unter der Situation. Dann bekommt er einen Sack über den Kopf gestülpt. Er kann nichts mehr sehen. Er bekommt die Schlinge um den Kopf gelegt. Und er weiß, jetzt ist es vorbei. Und in dem Moment kommt ein Reiter angeritten. Der Reiter springt ab vor diesem Podest, wirft seinen Mantel ab und gibt sich zu erkennen, es ist der König selbst. Der König unterbricht diese ganze Prozedur und verkündet laut, dieser Mann hat seine Schuld bereut und ich erlasse meine Gnade über ihn, er muss diese Todesstrafe nicht erdulden. Er zieht ihm den Sack vom Kopf und dann sagt der Schuldige, das ist das schönste Gesicht, das ich je gesehen habe. Und warum sagt er das? Weil dieses Gesicht, also dieser Mensch mit diesem Gesicht, ihn vom Tod bewahrt hat. Und jetzt die Frage an euch. Zuvor war er ein Mann, der gegen die Herrschaft des Königs angekämpft hat und den König beleidigt hat. Wie wird er fortan sein Leben dem König gegenüber führen? Hingebungsvoll. Er wird ihm, und das hat er auch, er hat ihm ab diesem Zeitpunkt in Treue gedient und ist ihm nachgefolgt. Er ist ihm treu geworden. Gott bringt uns aus dem Elend in die Herrlichkeit. Gott hat uns bewahrt vor einem ewigen Tod. Aber das bedeutet auch für uns, dass wir ihm eigentlich zur Treue verpflichtet sein sollen. Gott bringt uns aus dem Elend in die Herrlichkeit und darum lasst uns ihm zur Treue verpflichtet sein. Lasst uns diesem Gott in Treue nachfolgen, vertrauen und einfach diesen Weg gehen, den er für uns bereitet hat. Ja, lasst uns in Treue ihm verpflichtet sein. Ich habe noch einen dritten und letzten Punkt. Ich werde gerade noch die letzten drei Verse, Verse 8 bis 10 mit euch lesen aus Epheser 2. Der Satz ist zum Glück mal etwas kürzer, wir können etwas mehr Luft holen. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und ich finde, gerade dieser letzte Satz, der gibt uns diesen Auftrag mit, und den habe ich auch als dritten Punkt verfasst. Lasst uns in den guten Werken wandeln. Lasst uns in den guten Werken wandeln. Ja, aber das mit den guten Werken, das ist irgendwie sowas Nebulöses. Was ist das? Was bedeutet das? Was sind diese guten Werke? Ja, es ist irgendwie, da hat Gott irgendwas bereitet, aber, und wir sollen da drin wandeln, aber was sind die guten Werke? Und ich finde, die Verse, die wir gerade gelesen haben, eigentlich beschreiben die das sehr gut. Aber weil es wieder recht viel Info ist, habe ich mir gedacht, okay, wir tun es nochmal auflisten und dann auslegen. Ich habe es euch gleich auch in der Tabelle nochmal übersichtlicher gemacht. Nochmal die Verse einzeln aufgedröselt. Erste Info, Gottes Gabe ist es. Bedeutet, ganz einfach, es stammt von Gott. Ja, also es ist ein Werk, das von Gott stammt. Vers 9, nicht aus Werken des Menschen, damit niemand sich rühme. Das bedeutet, die guten Werke, die Gott hier bereitet hat, die sind von den Werken des Menschen zu unterscheiden. Gehen weiter, Vers 10, denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus. Also seine Schöpfung und in Christus. Ja, wenn ihr da genau hinhört, dann merkt ihr, da ist eine ganz starke Abhängigkeit, ja, weil wir durch ihn geschaffen sind. Und hier in Christus steht, dann sind die guten Werke etwas, die auch nur in der Abhängigkeit zu Gott erfahrbar sind. Ja, weil hier eine ganz starke Abhängigkeit besteht. Vers 10b, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat. Ja, also von Gott stammend hatten wir schon festgehalten, aber die sind auch auf uns zugeschnitten. Gott hat die für uns genauso gemacht, wie wir sie brauchen. Er hat sie für uns zugeschnitten. Und noch als fünftes, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und hier müssen wir kurz ins Griechische, denn dieser Satz steht im Konjunktiv. So, nicht jeder von uns ist da im Deutschen, oder im Deutschunterricht hat er gut aufgepasst. Was bedeutet der Konjunktiv? Vereinfacht gesagt, bedeutet es nichts anderes als, du hast die Möglichkeit, eine Entscheidungsmöglichkeit. Das heißt, wenn hier steht, damit wir in ihnen wandeln sollen, dann sagt dieser Satz aus, du hast die Möglichkeit, dich dafür oder dagegen zu entscheiden. Das heißt, wenn Gott hier gute Werke vorbereitet hat, bist du nicht gezwungen, die zu tun. Du hast deinen freien Willen, du kannst dich dafür oder dagegen entscheiden. Gott zwingt dir das nicht auf. Aber ja, ich würde mal sagen, aus gläubiger Sicht, es wäre sehr empfehlenswert, diesem guten Werk auch nachzukommen. Ja, also als Menschen können wir uns dafür oder dagegen entscheiden für diese guten Werke. So, nochmal hier grob zusammengefasst in der Übersicht. Also was sind die guten Werke? Sie sind von Gott stammend, sind von den Werken des Menschen zu unterscheiden, sind nur in Abhängigkeit zu Christus erfahrbar, von Gott auf uns Menschen zugeschnitten. Und wir haben auch die Entscheidungsmöglichkeit, die guten Werke zu tun oder nicht zu tun. Ja, wir hatten gesagt, dritter Punkt, lasst uns in den guten Werken wandeln. Und ich habe es mal noch so hinten angefügt, indem wir uns bewusst in die Abhängigkeit Gottes begeben. So, und dieser Satz, der ist mir immer noch zu theoretisch. Also es ist, ich habe es versucht, so gut zu formulieren, wie es geht, aber ich merke, man muss es wirklich an einem Praxisbeispiel deutlich machen und ich gebe euch auch zwei. Das erste ist wieder ein Bild durch das, was Spurgeon uns weitergibt, hat mit diesem Segelschiff zu tun. anschließend auch, wie ich es praktisch derzeit erlebe. Ja, Spurgeon vergleicht es, die Situation mit jemandem, mit einem Kapitän, der auf diesem Schiff ist. Und er beginnt damit, dass er sagt, stellt euch vor, da ist ein Kapitän, der keine Ahnung hat. Der sieht zum Beispiel den Anker da vorne irgendwo liegen, an Deck, und er hat keine Ahnung, was soll er mit dem Anker machen. Soll er ihn irgendwo anders auf Deck hinlegen? Soll er ihn unter Deck irgendwo hinlegen? Soll er ihn vielleicht irgendwo am Segel aufhängen? Ja, der Kollege hat keine Ahnung, was er mit dem Anker machen muss. Und Spurgeon vergleicht das hier, dass das Schiff, dass das wir selbst sind und der Kapitän ist unser Wille. Und nun können wir entscheiden, was wir mit dem Anker machen. Und wenn wir eben entscheiden, hey, wir tun nach unserem Willen entscheiden, dann ist das so, als ob du den Anker ja, irgendwo versuchst, an Deck irgendwie anzubringen und dadurch versuchst, das Schiff zum Halten zu bringen. Ja, jeder von uns weiß, das wird nicht funktionieren. Frage an euch, was muss der Kapitän mit dem Anker machen, wenn er Halt sucht für das Schiff? Er muss ihn ins Wasser werfen. Zweite Frage, kann der Kapitän sehen, was da unten im Wasser passiert, was da ist? Kann er das sehen? Er kann es nicht sehen, er hat keine Ahnung. Er weiß nicht, wie tief der Boden weg entfernt ist, er weiß nicht, ob es Sand ist, ob es Felsen sind, er hat keine Ahnung. Aber was macht er? Als erfahrener Kapitän weiß er ins Vertrauen, er schmeißt den Anker aus und er weiß, früher oder später wird das seinen Effekt erzielen, das Schiff wird zum Halt kommen. Er vertraut blind, obwohl er gar nicht weiß, was da unten ist. Und so sagt Spurgeon, so ist das auch mit Gott. Wenn du in den guten Werken wandeln willst, dann musst du im Vertrauen deinen Anker auswerfen, ja, in Gottes Führung. Gott wird das dann führen, dass das Objekt zum Halt kommt, wenn wir im Bild bleiben. Ja, also es geht darum, dass wir sagen, hey, okay, Herr, wir wollen den Anker zu dir hin auswerfen. So, noch etwas praktischer, wie ich das derzeit bei mir erlebe. Und es hat gestern Nacht erst, hat es wieder voll eingeschlagen. Ja, ich bin ja Jugendleiter hier in der Gemeinde. Und mit meinen 33 Jahren habe ich die Jugendzeit natürlich schon hinter mir. Ja, bin jetzt erwachsen, aber ich fühle mich immer noch jung. Aber an sich muss ich mir eingestehen, die Jugendzeit liegt nun mal hinter mir. Nun ist es so, als Jugendleiter habe ich öfters auch Seelsorgegespräche oder auch Beratungsgespräche mit den Jugendlichen. Ja, und da ich ja meine Jugendzeit erlebt habe und auch mit Gott viel erleben durfte in dieser Zeit, fühle ich mich auch so, dass ich einen Erfahrungsschatz habe, aus dem ich schöpfen kann, um den Jugendlichen so gut ich kann mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Ja. So, in letzter Zeit ist es aber so, dass ich Seelsorgegespräche habe, die völlig über meine Kompetenzen so gesehen hinauswachsen. Ich habe Gespräche mit Leuten, die deutlich älter sind als ich, die sich in Lebenssituationen befinden, von denen ich noch weit entfernt bin, wo ich merke, okay, eigentlich habe ich keine Ahnung, ich habe keine Erfahrung, ich kann keine Erfahrung mitteilen, ich habe gar nichts. Ich weiß nicht, was ich dafür einen Rat geben soll. Und trotzdem kommen sie zu mir und suchen meinen Rat. Ja, und wie dann die Seelsorgegespräche aussehen, das möchte ich euch mal kurz darstellen. Ich bekomme den Fall dargelegt. Ich höre das und denke mir, ich habe keine Ahnung. Und so sitze ich da drin. Ich habe keine Ahnung. Und das Einzige, was ich machen kann, ist meinen Anker nehmen, ihn auswerfen, und zwar nach da oben, und nur Stoßgebete aussprechen und sagen, Herr, hilf mir und schenk mir Weisheit, weil ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja, und das Erstaunliche ist immer wieder nach diesen Gesprächen, obwohl ich mich überhaupt nicht qualifiziert dafür fühle, jedes Mal kommt ein vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Und ich weiß genau, von mir kommt es nicht. Weil ich habe keinen Plan. von mir kommt es nicht, sondern es ist ein von Gott geleitetes, ja, er schenkt mir die richtigen Ideen, er schenkt mir die richtigen Worte, weil ich selber merke, ich habe keinen Plan von diesem großen, komplexen Themenbereich und ich kann nur hoffen, dass Gott mir hilft, hier in diesem guten Werk zu wandeln, indem er mir das Richtige eingibt. Was anderes kann ich nicht tun. Ja. Und ich glaube, das genau beschreibt, dass dieses in Abhängigkeit in diesem guten Werk zu wandeln, das bedeutet, da muss eine ganz klare Leitung zu Gott gesucht werden. Diese Stoßgebete zu sagen, Herr, hilf du mir, denn ich weiß nicht, was hier dran ist, was das Richtige ist. Ja, lasst uns in den guten Werken wandeln, indem wir uns bewusst in die Abhängigkeit Gottes begeben. Zum Schluss fasse ich nochmal die drei Punkte zusammen. Wir haben als erstes festgehalten, Jesus ist Herrscher über alles und lasst uns auch in Vorfreude darauf hinharren, mit ihm zu herrschen. Als zweites haben wir festgehalten, Gott bringt uns aus dem Elend in die Herrlichkeit, daher lasst uns ihm zur Treue verpflichtet sein. Und als drittes, lasst uns in den guten Werken wandeln, indem wir uns bewusst in die Abhängigkeit Gottes begeben. Amen.